Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. In der Antike war Philosophie mehr als eine abstrakte Wissenschaft. Zum Beispiel wurde sie auch als Ärztin verstanden, als Medizinerin, die Diagnosen geben kann und Heilungsvorschläge macht.
Die Ärztinnen und Ärzte kümmern sich um den Körper und die Philosophen kümmern sich um die Seele. Wenn man den Körper heilen will, dann muss man zuerst die Seele heilen. Erinnerst du dich denn daran, dass du ein Mensch bist? Meinst du denn, ob ich weiß, dass ich ein vernünftiges und sterbliches Lebewesen sei? Weißt du denn, ob du nichts anderes bist? Und er sagt nein. Sie hatte jedenfalls die Diagnose. Sie sagt, ich kenne nun auch deine größere Ursache. Du weißt nicht mehr, was du selbst bist. Und damit habe ich vollauf den Grund deines Leidens.
Wer da spricht, das ist die Philosophie. In dieser Szene tritt sie, personifiziert, an das Krankenbett eines Gefangenen heran. Dieser Gefangene ist das Alter Ego des römischen Gelehrten und Dichters Boetius. Um den geht es heute hier bei uns im Hörsaal. Unser Redner ist der Altphilologe Christian Vogel. Er stellt das berühmteste Werk von Boetius vor, die Consolatio Philosophiae, auf Deutsch Trost der Philosophie. Dieses Werk war eines der meistgelesenen Bücher der Spätantike. Es soll ein tröstendes Werk sein, hat aber eine tragische Geschichte. Boetius lebte Anfang des 6. Jahrhunderts, er war ein enorm bekannter und erfolgreicher Gelehrter. Doch dann wurde er festgenommen und zum Tode verurteilt. Sein Werk, Trost der Philosophie, das schrieb er im Gefängnis. Warum es für uns bis heute interessant ist, das erzählt jetzt Christian Vogel. Sein Vortrag hat den Titel Philosophie als Ärztin, Boetius und die Heilung der verirrten Seele. Er hat diesen Vortrag am 9. Dezember 2024 gehalten an der Freien Universität Berlin im Rahmen der Vorlesungsreihe Philosophie als Medizin in der Antike.
Ich möchte einsteigen, indem ich Sie zunächst einmal in das Rom, in das spätantike Rom des 5. und 6. Jahrhunderts entführe, damit Sie sehen, wo denn das bei Boetius herkommt. Dieses Interesse an der Philosophie, vor allen Dingen aber die Art und Weise, wie er Philosophie betreibt, denn das ist alles andere als selbstverständlich. Wenn wir uns anschauen, wie im spätantiken Rom die Bildung organisiert war, dann kann man zunächst feststellen, dass das vor allen Dingen über private Netzwerke organisiert war. Rom galt natürlich auch noch im 5. Jahrhundert als Bildungszentrum, aber es wurde vor allen Dingen dafür gepriesen, die Mutterstadt der Eloquentia, der Beredsamkeit zu sein. Sprache und Redekunst stand im Mittelpunkt. Und warum war das so? Weil Rhetorik als Karrieresprungbrett diente. Und zwar für alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche. Wenn man in Senatskreisen aktiv und erfolgreich sein wollte, wenn man am Königshof erfolgreich sein wollte, selbst wenn man in den Kirchen Karriere machen wollte, war es hilfreich, Rhetorik zu lernen und in bester Art und Weise auszubilden. Wer also Rom dienen wolle, solle seine rhetorischen Fähigkeiten ausbilden, hieß es. Und Boetius hat das festgestellt und war natürlich auch gut gebildet und er bemerkte nun, dass hier aber etwas fehlt. Er beklagt in vielen seiner Texte das mangelnde Interesse an mathematischen Wissenschaften, an Logik, an Philosophie. Und warum beklagt er das? Er sagt, die Wissenschaften, die den Menschen wahrhaft bilden, die drohen unterzugehen. Das bemerkte er in vielen seiner Vorworte, seiner vielen Texte und sagt, naja, es gibt doch Disziplinen, die eigentlich mit ganz besonderem Recht als freie Künste bezeichnet werden. Und diese Disziplinen, denen droht dieses Schicksal, dass sie also untergehen, dass sie nicht mehr gekannt werden. Diese freien Künste, der lateinische Begriff hierfür, Artes Liberales, die haben sich ausgehend von dem platonischen Bildungsgang, wie er ihn in seinem großen Werk der Politeia dargestellt hat, entwickelt bis in die Spätantike hinein und sollen dann im Mittelalter eines der maßgeblichen Ordnungsmodelle für den Bildungsgang werden. Und vielleicht haben Sie das schon mal gehört, diese Artes Liberales, die unterteilen sich in das Trivium, das sind die basalen einführenden Wissenschaften oder Techniken, Grammatik, Rhetorik und Dialektik, das sind die Basiswissenschaften. Wenn wir von trivial reden, dann hat das womöglich auch damit zu tun, dass das eben nur das einfache Studium ist. Und dann gibt es eben diese vier mathematischen Wissenschaften, Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik, verstanden als mathematischen Wissenschaften. Und Boetius ist der Erste, der diesen Wissenschaften den Namen Quadrivium, den Vierweg, gibt. Und diese Wissenschaften fürchtet er nun also diese höheren Wissenschaften, diese Mathematik, also die nicht trivialen, sondern quadrivialen Wissenschaften, fürchtet er nun, dass die der Vergessenheit anheimfallen. Und so macht er sich selbst zum persönlichen Auftrag und sagt, naja, es ist ja nun schon vieles von dem ganzen Wissen und von allen möglichen Dingen der Kultur nach Rom gekommen, aber es ist doch noch etwas übrig. Und das, was übrig ist, das möchte ich nun nach Rom bringen. Das ist mein persönlicher Auftrag, und zwar die Wissenschaften der griechischen Weisheit. Das möchte ich tun. Und warum? Naja, er beschreibt das in seinen Vorwörtern ausführlich, und wenn man das ernst nimmt, und das sage ich, weil es natürlich auch bestimmte Konventionen gibt, die man im Vorwort immer so aufschreibt, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, aber es durchzieht tatsächlich sein gesamtes Werk eine bestimmte Sorge und eine bestimmte Art, Philosophie zu denken und die Voraussetzungen für Philosophie zu denken. Und so schreibt er zum Beispiel in seinem Vorwort zu seiner mathematischen Schrift über die Arithmetik, dass derjenige für jegliche philosophische Bildung verloren ist, der diesen Vierweg, und damit sind diese vier mathematischen Wissenschaften gemeint, der diesen Vierweg nicht geht. Und er weist darauf hin, auf dieses schöne platonische Bild vom Auge der Seele, dass er sagt, naja, das sind diese Disziplinen, die mathematischen Disziplinen, die uns helfen, dieses den Sinnen verborgene Auge wieder zum Erleuchten zu bringen. Wir werden mit Hilfe der Mathematik daran gewöhnt, uns von den Sinnen wegzubewegen und zu den Gegenständen der Vernunft hinzuwenden. Da steht er ganz in der Tradition Platons. Und deshalb macht er sich zur Aufgabe, erstmal mathematische Texte zu bearbeiten. Und auch in seinen logischen Texten finden wir in den Vorwörtern immer wieder die Sorge ausgedrückt, dass er sagt, naja, wenn wir uns anstrengen, und wenn wir wollen, dass unser Geist und unsere Potenzial unseres Geistes ausgebildet werden, dann können wir das tun, aber dafür müssen wir eben die Kräfte des Geistes anstrengen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir hier träge werden, dann erstarrt sukzessive die Fruchtbarkeit des Geistes. Und er sagt immer wieder, das ist etwas, was anstrengend ist. Wir müssen die Kraft des Geistes anspannen, denn es ist wahr, dass der Geist verloren ist, wenn er vernachlässigt wird. Ja, das sind jetzt so ein paar Ausschnitte aus seinen wissenschaftlichen, logischen, mathematischen Texten. Und Sie merken immer wieder eingestreut diese Sorge, dass in Rom zwar die Rhetorik viel gepflegt wird, aber sich doch über andere Wissenschaften lustig gemacht wird. Ja, er redet auch vom Spott über diejenigen, die im Rhetorikunterricht sind und sich über die Leute lustig machen, die Logik lernen. Und das finden wir tatsächlich durch sein ganzes Werk hindurch. Also das ist das Umfeld, das kulturelle Umfeld, in das Boethius hineingeboren wird und das er feststellt. Ja, wir haben da gar nicht, das ist gar nicht so leicht, die Quellen zu finden, aber das stellt er an mehreren Stellen eben fest. Und jetzt beschreibe ich Ihnen noch kurz, dass Sie den Kontext kennen, auch das historisch-politische Umfeld, das ist nachher wichtig, um sein Schicksal zu verstehen. Wir befinden uns also nach dem Ende des Weströmischen Reiches. Der letzte weströmische Kaiser wurde abgesetzt und in Italien regieren nun die Ostgoten, vor allen Dingen der König in Italien, Theoderich, der ostgotische König. Wir haben jetzt nur noch einen Kaiser, und dieser Kaiser ist der in Konstantinopel im Oströmischen Reich. Und Theoderich wird nun für noch ein paar Jahrzehnte immer dafür sorgen, dass Rom noch mal so eine Art Blütezeit hat. Es ist eine lange Zeit des Friedens, eine lange Zeit der kulturellen Blüte. Und genau in dieser Zeit wird also Boethius geboren als ein Sprössling einer der angesehensten Familien in Rom. Sein Vater stirbt, er wächst auf unter einem der wichtigsten Persönlichkeiten Roms, Symmachos, Konsul, Historiker, Philologe. Dem haben wir einiges zu verdanken. Und vor allen Dingen hat Boethius diesem Symmachos auch einiges zu verdanken, nämlich die zwei größten Leidenschaften seines Lebens. Auf der einen Seite seine Frau, Rusticiana, das ist die Tochter des Symmachos, die er geheiratet hat. Und auf der anderen Seite seine Bekanntschaft mit den griechischen Texten, mit der griechischen Sprache, mit der Philosophie. Ohne Symmachos wäre Boethius wahrscheinlich damit nicht in Verbindung gekommen. Und Sie haben ja gesehen, was das Umfeld war. Rhetorik steht im Vordergrund, die lateinische Sprache wird gelehrt und unterrichtet. Griechisch wird kaum noch verstanden. Und so macht Boethius also auf der einen Seite erstmal Karriere, politisch, gesellschaftlich. Er bekommt den Ehrentitel Patricius, wird relativ früh dann auch alleiniger Konsul in Rom, 522 werden seine beiden Söhne gleichzeitig Konsul in Rom und er erhält den Titel des Königs des Magister Officiorum 522. Also eine politische, wunderbare Karriere. Und nebenbei schreibt er eben diese wissenschaftlich-philosophischen Texte. Zunächst widmet er sich der Mathematik. Er schreibt zu jedem dieser vier Wegswissenschaften einen langen Text, kommentiert den, das ist alles aufbauend auf griechischen Texten, ein Text über die Arithmetik, über die Musik, über die Geometrie und über die Astronomie, das wären alles Standardwerke im Mittelalter. Er befasst sich dann 20 Jahre lang mit der Logik, übersetzt, kommentiert, verfasst eigene Handbücher. Ich fasse das jetzt mal alles schnell zusammen, denn wir wollen ja auch dann zur Konsulat, zur Philosophie kommen, aber dass Sie einmal merken, wie bedeutsam Boethius war und er verfasst auch theologische Traktate. Das sind kürzere Texte, die aber doch maßgeblich dafür waren, wie dann im Mittelalter tatsächlich methodologisch-theologische Fragen diskutiert und beantwortet worden sind. Und so kann man wahrscheinlich nicht genug betonen, dass dieser Titel, den Boethius in der Forschung öfters erhält, als Lehrmeister des Mittelalters, dass er den zurechtträgt, denn seine Texte prägen die Lehrpläne der Klosterschulen, die Universitäten. Sie werden kaum eine Bibliothek in der mittelalterlichen Zeit finden, die nicht die Texte des Boethius hat, kaum einen Lehrplan finden, wo nicht Boethius draufsteht. Alle seine Texte sind Standardwerke für mehrere Jahrhunderte im Mittelalter. Und bedenken Sie, was Boethius nicht ins Lateinische übersetzt hat, das ist verloren. Und was hat er übersetzt? Er wollte eigentlich alles von Platon und alles von Aristoteles übersetzen und kommentieren. Er kam aber nur bis zur Logik und danach wurde er, das werden wir noch sehen, in Gefangenschaft gesetzt und hingerichtet. Also malen Sie sich einmal aus, wie die mittelalterliche Geschichte ausgesehen hätte, wenn Boethius noch weitergekommen wäre und mehr übersetzt hätte. Aber gut, aber schon das, was er tat, also wenn Sie im Mittelalter irgendwie auf Aristoteles zugreifen, ist das meistens ein Aristoteles durch die Brille des Boethius. Und so ist es eben kein Wunder, dass er die Sprache der westlichen Philosophiegeschichte prägt. Jede und jeder von Ihnen, die mal Philosophie studieren werden, werden mit Begriffen konfrontiert sein. Und da können Sie fast davon ausgehen, dass die ihren Ursprung bei Boethius haben. Aber eben auch die großen philosophiegeschichtlichen Debatten des Mittelalters prägt er mit. Also der berühmte Universalienstreit, so viel nur als Andeutung. Also das wäre eigentlich schon genug, aber es kommt eben noch dieses eine Werk hinzu, das ich schon angedeutet habe, dieses, wie man oft liest, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das nachprüft, aber man liest öfter das meistgelesene Lesebuch des Mittelalters, es ist jedenfalls viel abgeschrieben, viel kommentiert, schon früh übersetzt vom englischen König in allen möglichen Sprachen, ins Althochdeutsche, ins Französische und so weiter. Also eines der wirklich wirkmächtigsten Werke, nicht nur des Mittelalters, sondern auch jetzt gilt dieses Werk als Standardwerk der Philosophie. Und bevor wir also anfangen, uns dieses Werk anzuschauen, muss ich etwas noch zur Vorgeschichte sagen, denn wir verdanken dieses Werk einer wohl der bemerkenswerten Ironien der Philosophiegeschichte, denn Boethius musste erst verurteilt, in Gefangenschaft gesetzt und zum Tode verurteilt werden, damit er dieses Werk schreiben konnte. Ich erinnere Sie noch einmal an diese letzten Jahre. Boethius ist mittlerweile um die 40, 522, ja, er ist am Höhepunkt seines Ansehens. Beide Söhne sind Konsuln. Er hält eine Lobrede auf den König, die viel gelesen und gehört und gelobt wird. Er selbst wird zum Magister Officiorum des Königs, also zum wirkmächtigsten Beamten des Reiches. Und ein Jahr später wird er verhaftet und ein, zwei Jahre später hingerichtet. Und so kann man sich fragen, wie kommt denn das? Ja, das ist ja doch ziemlich abrupt. Er gilt als der angesehenste Römer der Zeit. Und viel Information haben wir nicht, aber wir können das uns so ein bisschen zusammenpuzzeln. Boethius schreibt ja selbst in seiner Konsulatio darüber, aber das ist natürlich immer ein bisschen das Problem, wenn derjenige, der die Geschichte schreibt, auch derjenige ist, der quasi die Geschichte ist. Aber was wir uns aus verschiedenen Quellen zusammenstellen können, ist, dass wir uns in dieser Gemengelage ja nun befinden. Theoderich, der Gotenkönig, dessen Schwiegersohn stirbt, er hat keinen Nachfolger, seine Autorität ist geschwächt und gleichzeitig haben wir pro-kaiserliche Strömungen im Senat, die versuchen dann doch irgendwie wieder den Kaiser Konstantinopels mit dem römischen Senat zu verbinden und Theoderich fürchtet nun, dass er gestürzt werden könnte. Und in dieser Zeit schickt nun einen Senator namens Albinus Briefe an den Kaiser und diese werden abgefangen und diese Briefe scheinen ihn zu belasten. Wir haben jetzt nicht den genauen Inhalt, aber sie sind wohl sehr belastend, dass sie einen Komplott in irgendeiner Art und Weise vorbereiten würden. Und dieser Albinus wird nun wegen Hochverrats angeklagt. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, was hat Boethius damit zu tun? Naja, er überschätzt nun seinen Einfluss, er möchte sich für seinen Senatskollegen möchte für ihn in die Bresche springen. Er versucht, diesen Albinus zu verteidigen, wird mit angeklagt, unter Arrest gestellt und in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Das ist also die Vorgeschichte und die Möglichkeit der Bedingung, dass wir dieses wundervolle Buch Trost der Philosophie nun haben. Denn im Arrest, wir können es nicht genau zuschreiben, wie dieser Arrest aussah, ob er in einem Turm saß oder ob das eine Art Hausarrest war, aber jedenfalls war das die Zeit, die er bis zu seinem Tod genutzt hat, um diese Schrift Trost der Philosophie, Consolatio Philosophiae zu schreiben. Das ist eine Art Dialog, geschrieben im Prosimetrum, also das heißt, es wechseln sich immer Gedichte und freie Prosatexte miteinander ab und wir haben hier zwei Personen, die miteinander im Gespräch sind. Das ist zum einen der Gefangene, der Ich-Erzähler, ja, meistens lesen sie dann, das ist Boethius selbst, aber wir befinden uns natürlich in dem Werk und dieser Ich-Erzähler, den werde ich jetzt künftig mal als den Gefangenen bezeichnen und das ist derjenige, der also Boethius Schicksal darstellt. Und dann haben wir auf der anderen Seite eine junge Frau, nein, es ist eine alte Frau, die an das Bett tritt und dann sich als Philosophia zu erkennen gibt. Lady Philosophia heißt es dann in der englischsprachigen Literatur immer. Und diese Philosophie tritt nun an das Bett, wie wir gleich sehen werden, als eine Ärztin. Sie möchte diesen Gefangenen heilen und von seinem Leid befreien. Und ich gebe Ihnen einmal kurz einen Überblick, ehe wir dann gleich tiefer in dieses Werk eindringen. Dieses Werk besteht aus 5 Büchern, damit Sie so einmal diesen Ablauf haben. Das erste Buch befasst sich vor allen Dingen mit diesem jämmerlichen Zustand des Gefangenen und der Frage, was hat er denn eigentlich? Worin besteht denn seine Krankheit und wie kann man diese Krankheit denn heilen? Das zweite Buch, ich habe das jetzt überschrieben, denn das passt ja ganz gut zu unserem Thema. Das zweite Buch zeigt, wie denn die milde Medizin angewendet wird. Diese Anwendung besteht darin, dass Philosophia diesem Gefangenen zeigt, dass all das, wonach er strebt und all die Gründe, warum er jammert, dass das eigentlich darin begründet liegt, dass er seinen Fokus auf die falschen Dinge richtet. Das dritte Buch offenbart nun die Verabreichung der stärkeren Medizin, wie wir das dann bald lesen werden. Und das heißt, hier versucht die Philosophie, den Blick des Gefangenen umzuwenden. Ja, nachdem sie ihm vorher gezeigt hat, die Güter, nach denen du strebst, das sind keine Glücksgüter, die tun dir nicht gut. Aber jetzt schau doch mal auf die wahren Güter. Ja, und das ist stärkere Medizin, das heißt, es ist anstrengender, das ist erstmal bitter, dann merken wir auch im Text, der sehr kunstvoll aufgebaut ist, dass jetzt die rhetorischen Passagen, die Bildtexte weniger werden und die philosophischen Argumentationen stärker werden. Ja, das ist die bittere Medizin, die, wie er dann schreiben wird, beim Verkosten zwar bitter ist, aber wenn sie dann genossen wird und verdaut ist, dann ist sie sehr süß. Und dann hängen dann hinten dran noch 2 Bücher. Eines, das sich mit der sogenannten Theodizee-Frage befasst. Also was hat es denn mit der Gerechtigkeit Gottes auf sich? Inwiefern können wir das mit Gottes Allmacht verbinden, dass wir doch sehen, und das ist das, was der Gefangene Boethius ja immer wieder beschreibt, er, der Gute, der Tugendhafte, wird bestraft und all die Schlechten, die Verbrecher, die bösen Menschen, die genießen ihr Glück und Wohlstand. Wie ist denn das mit einem gerechten und allmächtigen Gott zu vereinen? Und das 5. Buch stellt die Frage nach der Freiheit des Menschen. Denn wir werden sehen, wie Boethius bzw. die Philosophie vorher entwickelt, dass sich der Gefangene ja gar keine Sorgen machen muss, dass die Schlechten tatsächlich am Ende belohnt werden, denn der Gott, der sieht ja alles und der weiß alles. Und nun fragt also der Gefangene, wenn dem so ist, wenn der Gott alles weiß und alles vorher weiß, was hat es denn mit meiner Freiheit auf sich? Was lohnt es denn, dass ich mich überhaupt anstrenge, dass ich nach irgendetwas strebe, wenn das doch ohnehin von vornherein festgelegt ist? Und diese beiden Fragen werden in den Büchern 4 und 5 noch beantwortet. Und ich werde am Ende der Sitzung eine These dazu geben, inwiefern dann das doch zur Einheit des Buches passt. Denn es ist in der Forschung viel diskutiert, ob diese beiden Bücher nicht in irgendeiner Art und Weise unabhängig von den ersten 3 verfasst worden sind. Und nun nehme ich Sie also mit in diesen Text und ich möchte Ihnen nicht einfach referieren, was da so steht, sondern mit Ihnen tatsächlich durch diesen Text gehen, dass Sie ein Gefühl dafür kriegen, was das für ein Text ist, wie das beschrieben ist. Denn abstrakte Philosopheme sind zwar schön in PowerPoint-Punkten aufzulisten, aber wir haben es hier mit einem so schönen Werk zu tun, dass ich Sie dafür begeistern möchte, dass Sie sehen, wie kunstvoll das geschrieben ist und zusammengebaut ist. Und das erste Buch, der erste Text, der erste Gesang fängt also an mit einem Gedicht. Sie haben ja vorhin gehört, es gibt immer wieder diesen Wechsel zwischen Gedicht und Prosatext. Es fängt an mit einem Gedicht, es endet mit einem Prosatext. Und dieses Gedicht ist in einem elegischen Versmaß geschrieben. Und dieses elegische Versmaß steht in der Antike für schwermütige, wehmütige Inhalte, für Liebeskummer und so weiter. Und das passt hier natürlich wunderbar zum Inhalt. Vielleicht so viel als Klammerbemerkung, Boethius zeigt in dieser Konsulatio Philosophie in seinen ganzen Gedichten sein ganzes Spektrum des Könnens, inwiefern er diese ganzen antiken Versmaße kennt und jedes Versmaß zu entsprechenden Inhalten anpasst. Also das nachzuverfolgen ist wirklich schon für sich ein großes Glück. Also er fängt an mit einem elegischen Versmaß und beschreibt nun, wie er hier gefangen ist. Die einzigen, die ihn begleitet haben, sind diese verwundeten Musen, also die Musen der Dichtung. Die sind mit ihnen dann noch runtergekommen. Alle anderen haben ihn verlassen. Er ist jetzt also in dieser Gefangenschaft und umgeben, ja, so muss man sich das vorstellen, jetzt von Musen, die ihn versuchen, in einer Art und Weise durch ihren lieblichen Gesang in irgendeiner Art dieses Schicksal erträglich zu machen. Und sie sehen, wie er sich nun dort ja, regelrecht wälzt in diesem Wehklagen und sagt, er ist schlagartig alt geworden, seine Locken sind grau geworden, seine Haut ist welk, es ist alles schlaff erzittert. Und wir sehen, das endet dann darin, dass er tatsächlich ausdrückt, dass er lebensmüde geworden ist. Er kann den Tod nicht mehr abwarten und die letzten beiden Verse. Warum habt ihr mich denn überhaupt einst so glücklich gepriesen, meine Freunde? Denn wer so stürzte, der stand doch niemals auf sicherem Fuß. Das ist der Anfang. Ja, wir sind also gleich reingezogen in diese Situation, in diese schön klingende Jammern, in dieses jammernde Gedicht. Und es soll aber nicht lange dauern, dass eine strenge Dame an sein Bett tritt. Und das sehen wir also wie folgt beschrieben. Während ich, das ist jetzt gleich der Übergang, also diese Gedanken für mich im Herz bewegte und meine jammernde Klage mit diesem Schreibgriffel aufzeichnete, erschien mir zu Häupten eine Frauengestalt von Ehrfurcht gebietener Hoheit, mit glühenden Augen, von durchdringender Kraft, wie sie sonst den Menschen nicht eigen ist. Frisch war ihre Gesichtsfarbe, unerschöpft ihre Kraft, obgleich sie schon so ein langes Leben hinter sich zu haben schien. Also eine irgendwie alte Frau, ja, aber dennoch ganz frisch und aussehend und mit voller Kraft. Und dann wird es weiter beschrieben, ihre Gestalt war eine wechselnde. Bald nämlich schrumpfte sie auf das gewöhnliche Maß der Menschen zusammen und bald wieder schien sie mit der Höhe des Scheitels die Wolken zu berühren. Ja, also die Philosophie ist diejenige, die sich befasst mit menschlichen Dingen, aber eben auch mit den Gegenständen der Vernunft, mit der Theorie, das ist alles in diesem Bild beschrieben und sogar der Übergang zur Theologie, denn hätte sie das Haupt noch höher erhoben, so wäre sie in den Himmel selbst eingedrungen und den Blicken der Menschen entschwunden. Ja, also das beschrieben, wie die Philosophie so hoch ragt, dass sie noch fast den Bereich des Göttlichen und der nicht mehr menschlichen sichtbaren Sphäre eindringt. Und ihre Kleider werden beschrieben aus unverwüstlichem Stoff, die sie selbst mit eigenen Händen hergestellt hat. Und jetzt ist es beschrieben und hier haben wir schon in diesem Bild, wie diese Philosophia beschrieben ist, dass das nicht nur eine abstrakte Philosophia ist, sondern eine ganz bestimmte Philosophie. Nämlich, um das vorwegzunehmen, das ist die Philosophie gemäß der platonisch-aristotelischen Tradition. Denn er schreibt, im untersten Saum war der griechische Buchstabe Pi und im obersten ein Theta eingewirkt zu lesen. Und zwischen beiden wurden gewisse in Form einer Treppe angeordnete Stufen sichtbar, mittels deren ein Aufstieg von dem unteren zu dem oberen Buchstaben stattfinden sollte. Und wir haben zur Konsulatio Philosophie wunderbare Handschriften und wunderbare Abbildungen und manche sind befremdlich, aber das macht Spaß, sich die mal so durchzublättern, was man da so findet. Und hier sehen Sie die Philosophie dargestellt, einmal mit dem Pi unten, das steht für Praktikae Philosophia, für die praktische Philosophie und dem Theta oben die theoretische Philosophie. Und dazwischen ein Aufstieg. Man fängt mit der praktischen Philosophie an und geht dann zu den Gegenständen der Theorie zu den Gegenständen der Vernunft nach oben. Ja, dieser Weg nach oben, ein platonisches Bild. Oder diese Leiter ist anders dargestellt. Und da sehen Sie auch die Wissenschaften, wenn ich das jetzt ranzoomen würde, was ich jetzt aber nicht kann, denn da würden Sie sehen, dass die unteren drei Stufen belegt sind von den Triviumswissenschaften, Grammatik, Rhetorik und Dialektik. Und dann geht es darüber hinaus aber, und das sind ja genau die Wissenschaften, von denen Boethe sagte, er fürchtet, dass die in Rom gar keine Rolle mehr spielen werden und dass der Geist und die Geisteskräfte der römischen Bürger verdorren, wenn sie das nicht auch lernen. Also geht es von den Triviumswissenschaften nach oben zu den mathematischen Wissenschaften, die schon bei Platon die Voraussetzung dafür waren, überhaupt Philosophie betreiben zu können. Und also schon das würde reichen, um zu verstehen, ja, das ist hier nicht irgendeine Philosophie, das ist eigentlich Platons und Aristoteles Philosophie. Aber er beschreibt das noch weiter. Er sagt, naja, gewalttätige Hände hatten übrigens das ganze Gewand zerrissen und so einzelne Teile davon, deren sie habhaft werden konnten, mit sich fortgenommen. Also es gibt Leute, die haben da rumgerissen an diesem Kleid. Und wer ist das wohl? Das sind die Epikureischen und Stoischen Pöbel. Ja, und alle anderen, jeder trachtete, seinen Teil zu rauben, und ich habe hier widersprochen, ich Philosophia, aber sie zerrten mich hin und her und so zerrissen sie mein Gewand, das ich mit eigenen Händen gewebt hatte. Fetzen rissen sie von ihm ab und gingen davon im Glauben, dass ich ihnen ganz gehörte. Und das ist wirklich höchst interessant, ja, das ist ja eine Art Philosophiegeschichte, die er schreibt, indem er sagt, die stoische und epikureische Philosophie, das ist eigentlich gar nicht Philosophie. Das sieht von außen so aus wie Philosophie, das ist ein Fetzen, das ist etwas rausgerissen und das klingt immer schön philosophisch, aber im Prinzip ist das eben nur ein kleiner Fetzen und hat nichts mit der ganzen Kraft und mit dem ganzen Können der Philosophie zu tun. Also diese Bemerkung ist vor allen Dingen vor dem Hintergrund höchst interessant, dass Sie, wenn wir jetzt weiterlesen, Sie ganz viele Philosopheme entdecken werden, die man aus der stoischen und epikureischen Philosophie kennt. Und die Frage ist, wie passt denn das zusammen? Da werden wir gleich zu kommen. Wir haben jetzt also dieses Bild dieser Philosophia und ich dachte, ich zeige Ihnen noch einmal, wie Boethius ganz am Anfang seines schriftstellerischen Schaffens über Philosophie sprach. Also einmal, ja, Sie haben jetzt das Bild gehabt und theoretisch hat er beschrieben in seinen logischen Texten die Philosophie. Das ist natürlich die Liebe zur Weisheit, Amor Sapientiae, aber nicht jener Weisheit, die man in den Künsten und im handwerklichen Wissen findet, sondern jener Weisheit, die keiner Sache bedarf, die lebhafter Geist ist und die allein der Dinge ursprüngliches Maßes. Das ist ja die Weisheit, die sich mit den Gegenständen der Vernunft befasst. Sie braucht keine äußeren Gegenstände. Und das ist eine Weisheit, die dazu führt, dass man sich auf sich selbst zurückzieht, sodass man strebt nach Weisheit und zugleich nach Göttlichkeit. Und das hat er schon am Anfang in seinen logischen Texten geschrieben. Und Sie werden sehen, das wird nachher auch der Weg sein, den die Philosophie in der Consolatio, also am Ende des Lebens des Boethius, auch beschreitet. So, und der erste Akt der Philosophia ist nun der folgende. Sie tritt ein und sie sieht jetzt diese Dichtermusen und sagt, als sie also diese Dichtermusen sah, da sprach sie erregt und mit finster flammendem Blick, wer hat denn diese Dirnen der Bühne den Zutritt zu diesem Kranken erlaubt? Ihnen, die seinen Schmerz nicht nur mit keiner Arznei lindern, sondern ihn obendrein mit süßem Gift nähren möchten. Sind Sie es doch, die mit dem unfruchtbaren Dorngestrüpp der Leidenschaften die fruchtreiche Saat der Vernunft ersticken, die der Menschenseelen an die Krankheit gewöhnen, nicht sie davon befreien? Sie vertreibt also diese Musen. Ja, Sie haben ja gesehen, diese Dichtermusen waren die einzigen, die den Gefangenen dann noch begleitet haben. Und hier sind wir jetzt schon mittendrin. Das Erste, was sie sagt, verrät auch ihren Anspruch, sie möchte heilen. Denn sie sagt, das, was die Musen machen, sie nähren den Schmerz, ja, mit dem Baden in dieser melancholischen Dichtung. Aber was man tun müsste, wäre doch eigentlich ein Lindern des Schmerzes mit Arznei und nicht den Schmerz mehren. Sie kultivieren die Leidenschaften. Was man tun müsste, wäre eigentlich die Vernunft auszubilden. Und die Leidenschaften, die ersticken aber die Vernunft. Und diese elegischen Musen, die führen dazu, dass man sich an die Krankheit gewöhnt, aber sie führen nicht dazu, dass man sich von der Krankheit befreit. Ja, also das ist der erste Akt quasi der Philosophia. Und die gescholtenen Musen, die blicken zu Boden, das ist ganz schön beschrieben, und treten hinaus. Und jetzt der Gefangene beschreibt, dass seine eigenen Augen von strömenden Tränen noch umschleiert waren. Er konnte gar nicht erkennen, wer denn diese Frau so sei. Ja, er hat es ein bisschen wahrgenommen, aber das ist noch alles schwammig. Und es wird beschrieben, sie tritt also näher und setzt sich auf das Ende meines Bettes, ja, wie so ein Arzt oder eine Ärztin kommt, tritt rein, vertreibt erstmal die anderen lästigen Leute, tritt näher, setzt sich hin und erkennt schon die Verwirrung des Geistes. Perturbatio, ja, das wird erkannt. Ja. Der Blick des Patienten ist verschleiert, voller Tränen, er kann irgendwie gar nichts sagen. Er wendet seinen Blick ab, er ist irgendwie ganz voller Scham. Und sie tritt nun als Ärztin heran und setzt sich erstmal an das Bett und erkennt schon an dem äußeren Anschein, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann sagt sie, hier ist Arznei mehr am Platze als Klage. Ja, du brauchst eine medizinische Behandlung. Und dann richtet sie das Auge auf ihn und dann erzählt sie, dass sie sich doch kennen. Du bist doch derjenige, den ich ernährt habe. Du bist doch derjenige, der bei mir alles gelernt hat, der zur Geisteskraft gereift ist. Ja, sie erinnern sich ja das ganze Werk des Boethius und hier führt er quasi das Gespräch und lässt sich von seiner früheren Bildung ermahnen und sagt, naja, ich habe dich doch ausgebildet. Warum hast du denn das alles vergessen? Und wie sie mich nicht bloß schweigend, sondern völlig sprachlos und stumm sah, da legte sie ihre Hand sanft auf meine Brust und sagte, es ist keine Gefahr, er leidet an Lethargie. Das ist die gewöhnliche Krankheit verblendeter Geister. Es gibt Untersuchungen dazu, die sich mal angeschaut haben, ob sich Boethius hier tatsächlich an dem Krankheitsbild der Lethargie orientiert hat, wie man das in den antiken Texten so findet. Und da gibt es Übereinstimmungen, aber viele Dinge stimmen halt doch nicht überein. Vor allen Dingen diese Schlafsucht und Müdigkeit, die in der Antike mit der Lethargie verbunden worden ist, das passt nicht ganz, weil doch der hier Gefangene, solange er hier noch sitzt, dann doch einigermaßen aktiv war. Und es kommen noch andere Beschreibungen dazu, aber wenn man das Lethargische auf die Vermögen der Vernunft konzentriert, dann könnte das vielleicht ganz gut hinhauen. Aber jedenfalls hat sie hier diese erste Diagnose, er leidet an Lethargie. Er hat ein wenig seiner selbst vergessen und er wird sich leicht auf sich besinnen, wenn er uns doch nur erkannt habe. Und jetzt fängt sie an, also sie nähert sich ihm, sie tritt an sein Bett, sie setzt sich hin, sie hat die Hand auf seine Brust gelegt und jetzt wischt sie ihn, ja, wie so eine gute medizinische Assistentin oder Assistent, die Augen ab, die trüb sind von der Umwölkung durch die sterblichen Dinge. Also sie merken, wie schön diese medizinische Behandlung in allen Schritten tatsächlich nachgeahmt wird. Ja, und mit ihrem zusammengerafften Gewand befreit sie nun meine Augen von den Tränen. Der Gefangene nun merkt, ja, der Nebel der Traurigkeit ist nun zerstreut. Zwischendurch, das sehen Sie jetzt nicht, da sind immer fantastische Gedichte eingestreut, ja, die den Übergang verständlich machen. Ich kann Ihnen leider nicht, es wäre auch schön, das ganze Werk vorlesen, aber denken Sie sich dazwischen immer schöne Gedichte und besorgen Sie sich das Buch und lesen gerne nach. Und hier kommt ein entscheidender Begriff, ich suchte das Antlitz meiner Ärztin zu erkennen, ja. Medicantes faciem, ja, ich versuchte das Antlitz meiner Ärztin, also er erkennt sie auch, da ist jemand, der möchte mich heilen und als ich meine Augen nun auf sie wandte und meinen Blick auf sie heftete, da sah ich meine Näherin wieder, an deren Herde ich von Jugend auf geweilt hatte, die Philosophie, er erkennt sie endlich wieder, jetzt ist er ansprechbar, ja, die Augen sind von den Tränen befreit, er erkennt sie und das ist überhaupt die Bedingung dafür, dass die Behandlung beginnen kann. Und jetzt möchte ich Sie, das streue ich jetzt immer so ein bisschen ein, so ein paar Blicke in die Philosophietradition, weil im Poetus am Ende der Antike steht und ich werde nicht das wiederholen, was Sie im Laufe dieser wunderbaren Reihe schon gehört haben, aber ich möchte Ihnen wenigstens nochmal zwei Traditionen in Erinnerung rufen, wie die Philosophie als Heilkunst verstanden wird. Einmal dieses berühmte Zitat des Demokrit, wir befinden uns im 5. Jahrhundert vor Christus, ja, also wir sind also 1000 Jahre früher und spätestens damit geht es los, diese Entgegensetzung, die Arztkunst, die Iatrikae, das ist die Befreiung des Körpers von den Krankheiten und die Weisheit, die Philosophie, das ist die Befreiung der Seele von den Leiden, Pathei. Das Pathos, das Leiden, das Erleiden und das sind dann aber auch die Leidenschaften, die Affekte. Und Sie sehen, hier gibt es eine Aufteilung. Die Ärztinnen und Ärzte kümmern sich um den Körper und die Philosophen kümmern sich um die Seele. Wenn wir bei Platon schauen, da ist das noch in einem anderen Verhältnis miteinander in Verbindung gesetzt. In dem Dialog Charmides finden Sie am Anfang die Bitte des jungen Charmides, die er gegenüber Sokrates äußert und sagt, könntest du mich doch von meinem Kopfschmerz befreien? Und Sokrates sagt, naja, also die guten Ärzte, die kümmern sich nicht nur um den Kopf. Ja, so, wenn sie die Augen heilen wollen, dann schauen sie sich nicht nur die Augen an, sondern schauen auf den ganzen Kopf. Und genauso, wenn man den Kopf heilen möchte, dann muss man auf den ganzen Körper schauen. Und das machen tatsächlich die guten Ärzte so, dass sie das Ganze behandeln, ja, also ein Plädoyer für ganzheitliche Medizin und damit eben auch den Teil, ja, nicht nur sich den einzelnen Teil anschauen. Und Sokrates spricht aber weiter und sagt, naja, von den thrakischen Ärzten habe ich festgestellt, dass es nicht so ist, dass man nur sich auf die körperlichen Dinge konzentrieren soll, denn so wie man, wenn man den Kopf heilen will, den ganzen Leib heilen müsste und sich auf den ganzen Leib konzentrieren müsste, so kann man auch nicht den Leib heilen, ohne die Seele zu heilen. Denn die Seele ist doch die Ursache von allen Dingen. Und deshalb ist es so, dass bei den Griechen jetzt die Ärzte den meisten Krankheiten noch nicht gewachsen wären, ja, weil sie sich nur auf das Körperliche konzentrieren. Und Platon lässt ja also seinen Sokrates sagen, naja, wenn man den Körper heilen will, dann muss man zuerst die Seele heilen. Also Sie sehen, das ist keine Gegenüberstellung, sondern die Medizin, also die Philosophie ist also vorgeschaltet und muss, wie er dann jetzt später sagen wird, sagen, lass dich nicht körperlich behandeln, ehe nicht jemand doch deine Seele besprochen hat. Und wie bespricht man die Seele? Mit Logus Kalus, mit schönen Reden. Ja, die Logoi werden hier interessant. Und dann ist natürlich spannend zu schauen, ob das hier schon tatsächlich die argumentativ gearbeiteten Reden sind. Ja, das sind nicht Gedichte oder irgendwie sowas, sondern das sind philosophische Reden, auf die Sokrates hier vermutlich verweisen möchte. Also Sie sehen hier diese Tradition von Platon ausgehend. Die Philosophie ist insofern auch für die Arztkunst nützlich, dass wenn man nicht sich die Seele anschaut, gar nicht versteht, warum der Körper in einem bestimmten Zustand ist. Dahinter steckt der Gedanke, dass die Seele das den Körper organisierende Prinzip überhaupt ist. Ja, und dass je nachdem, in welcher Disposition und Verfasstheit die Seele ist, entsprechend gibt es auch Störungen beim Körper. Und Sie haben ja gesehen, ganz am Anfang bei Boethius, der Gefangene, hat sich beklagt, kaum war er in dieser Gefangenschaft und diesem Zustand des Jammers, ist er schlagartig alt geworden, schlaff und welk und grau und so weiter. Also Sie sehen auch hier, dass diese Verbindung womöglich die ist, an die Boethius eben auch denkt. So, aber schauen wir uns weiter die Behandlung jetzt der Philosophie an. Sie wollen ja nun wissen, ob der Gefangene nun geheilt wird oder nicht. Und auch hier ist es wirklich interessant nachzuverfolgen, wie kunstvoll Boethius das aufbaut und diese einzelnen Schritte einer medizinischen Behandlung nachbaut. Also zuerst sagt er, Sie erinnern sich, die Philosophie ist jetzt also ans Bett getreten und er hat sie jetzt erkannt, der Gefangene. Und sie sagt, na gut, ich sehe, dass der äußerste Aufruhr der Leidenschaften, dass der dich befallen hat, Schmerz und Zorn und Trauer und du wirst da hin und her gezerrt und so wie du jetzt gesinnt bist, so helfen dir nicht die kräftigen Arzneien. Es nützt nichts, wenn ich dir jetzt diese starke Medizin gebe. Wir wollen doch erstmal die linderen Mittel anwenden, damit sie unter dem Einfluss der Erregung das verhärtete Geschwulst mit sanfter Berührung erweichen und sie für eine schärfere Arznei vorbereiten. Ja, also die schärfere Medizin ist jetzt nutzlos, jetzt gibt es sanfte Medizin. Und die dient erstmal dem Abschwellen und überhaupt der Aufnahmebereitschaft. Also der Hinweis ist deutlich, das, was jetzt hier kommt, ist noch keine Medizin. Und ins Philosophische übersetzt, das, was jetzt kommt, ist eigentlich noch keine Philosophie. Und in diese Richtung wird dann auch die Antwort gehen, dass er hier jetzt ganz viele, was dann jetzt gleich später kommen wird bei der milderen Behandlung, dass das so stoische Mittel sind, die man bei Marc Aurel, bei Epiktet, bei Seneca und so weiter findet. Und das hat einen bestimmten Nutzen, das erkennen auch die Platoniker und Aristoteliker der Spätantike an, aber eben nur für die Vorbereitung. Und Sie sehen, so ist das eben hier auch. Also keine starke Medizin, aber was muss man erst machen? Man muss erst mal den Patienten gründlich untersuchen. Und sie sagt, also ich prüfe jetzt also deinen Geisteszustand, Status tuae mentis, und versuche den jetzt zu prüfen, damit ich weiß, wie ich die Heilung jetzt einzurichten habe. Und jetzt stellt sie Fragen. Die erste Frage ist, meinst du denn, dass diese Welt durch sinnlosen Zufall getrieben werde oder glaubst du, dass in ihr irgendeine Leitung der Vernunft wirkt? Und der Gefangene sagt, ja, das weiß ich wohl, also Zufall ist hier nicht die Ursache, sondern ich gehe davon aus, dass es mit Gott einen Schöpfer gibt, der über seine Werke waltet. Ja, also diese erste Frage ist schon mal entsprechend positiv aus Sicht der Philosophie beantwortet. Und sie sagt, naja, also wenn dem so ist, dann wundert mich das ein bisschen, dass du nicht so gefestigt bist. Aber gut, du siehst zwar ein, dass es irgendwie eine göttliche Lenkung gibt. Sie erinnern sich ja vielleicht letzte Woche, Epikur hat genau eine entgegengesetzte Medizin seinen Anhängern verabreicht in der platonischen Tradition. Sieht das also so aus. Also gut, du glaubst also an Gott als Schöpfer, und verstehst trotzdem nicht, wie die Welt so zusammenhängt. Ich schaue mal tiefer nach, wie das ist. Also sage mir, nimmst du auch wahr, mit welchen Mitteln die Welt regiert wird? Mit welchem Steuerruder, steht dort wortwörtlich? Und der Gefangene weiß nicht richtig zu antworten. Und dann sagt die Philosophie, aha, das ist also die Lücke, durch die quasi die Krankheit der Verwirrung in deinen Geist eingetreten ist. Du verstehst zwar, dass es irgendwie abstrakt einen Gott als Schöpfer der Welt gibt, aber du verstehst nicht, wie er wirkt, mit welchem Steuerruder er arbeitet. Und du verstehst auch nicht, dass die dritte Frage, du verstehst auch nicht, was der Sinn dieser ganzen Sache ist, was der Zweck der Dinge ist und wohin diese Natur strebt. Das verstehst du nicht. Du weißt, woher alles seinen Ursprung hat, aber du kennst nicht die Wege und du kennst nicht die Ziele. Ja, also das ist jetzt die Untersuchung. Und das ist interessant, dass jetzt noch eine Frage hinzukommt. Also Philosophie sagt, also es ist wirklich merkwürdig, dass du den Ursprung zwar kennst, aber nicht das Ziel. Aber gut, so ist das eben. Ja, so sind diese Störungen. Sie sind immerhin in der Lage, jemanden zu verrücken, aber nicht vollends zu entwurzeln. Ja, es gibt etwas, auf das er aufbauen kann. Und jetzt stellt sie eine Frage, die so ein bisschen losgelöst ist. Erinnerst du dich denn daran, dass du ein Mensch bist? Und der Gefangene sagt, naja, was denn sonst? Und weißt du auch, was der Mensch ist? Und der Gefangene fragt, meinst du denn, ob ich weiß, dass ich ein vernünftiges und sterbliches Lebewesen sei? Rationale animal atque mortale. Ja, diese Definition, die man auch im Logikunterricht in der Spätantike rauf und runter dekliniert hat. Und das weiß er natürlich. Und jetzt könnte man denken, na gut, das ist eine gute Antwort. Er sagt immerhin nicht, ich bin ein zweibeiniges, nacktes Lebewesen oder irgendwie sowas. Es gibt ja auch so alberne Definitionen in der Antike, die auf Äußeres zielen. Immerhin versteht er sich ja als vernunftbegabt, als Lebewesen. Ja, so begrifflich stimmt das alles. Und dennoch fragt Philosophie, und weißt du denn, ob du nichts anderes bist? Und er sagt nein. Ja, und das ist interessant. Was hat es denn mit dieser Diagnose oder mit dieser Frage auf sich? Und ich werde versuchen, am Ende da eine Antwort drauf zu geben, denn so richtig explizit kommt Philosophie auf diese Frage nicht zurück. Alle anderen werden ziemlich explizit beantwortet. Aber sie hatte jedenfalls die Diagnose. Sie sagt, ich kenne nun auch deine größere Ursache. Du weißt nicht mehr, was du selbst bist. Und damit habe ich voll auf den Grund deines Leidens. Ja, du bist selbst vergessen. Du weißt nicht, was du bist. Und wir wissen gar nicht, was sie jetzt meint. Ja, also mit dem, da hat es doch immerhin den Menschen wunderbar definiert. Und führt also jetzt die Diagnose aus. Ziemlich ausführlich. Ja, es schreibt es also quasi den Befund. Weil du von Vergessenheit deiner selbst verwirrt bist, fühlst du dich schmerzlich als verbannt und der eigenen Güter beraubt. Weil du nicht weißt, was der Endzweck der Dinge ist, hältst du nichtswürdige Schurken für mächtig und glücklich. Weil du vergessen hast, mit welchen Mitteln die Welt regiert wird, meinst du, dass diese Wechselfälle des Glücks ohne Lenker umherwogen. Das alles ist groß genug, dass es nicht nur Krankheit verursachen könnte, sondern eigentlich auch Vernichtung. Aber wir haben Glück, du bist nicht ganz deiner Natur entfremdet. Wir haben den besten Zündstoff für deine Wiederherstellung. Und zwar deine richtige Ansicht von der Leitung der Welt, sagt Philosophie, weil du sie nicht dem blinden Zufall, sondern der göttlichen Vernunft unterworfen glaubst. Ja, also aus der Sicht dieser Philosophie wäre ein Epikureer nicht mehr zu retten. Und darum, ja, also Epikureer, das haben Sie ja in der letzten Woche gehört, den Menschen als Bündel aus Atomen versteht. Darum nun fürchte dich also nicht zu sehr, aus diesem winzigen Fünkchen wird sich dir bald die Lebenswärme wieder entfachen. Ja? Das ist also das Fünkchen, der Zündstoff, mit dem dann Philosophie arbeiten wird. Wenn man darauf mal achtet und dann später sieht, wie dann darüber diskutiert wird, wie denn diese Argumente geschehen, da stellt der Gefangene dann selber fest, na, du leitest ja alles quasi aus einem Begriff her, du brauchst ja gar keine Beweise von außen. Und genau das ist das, was sie hier schon ankündigt. Ja, wenn du verstehst, dass es einen Urheber gibt, der göttlich ist, dann ergibt sich eigentlich alles logisch aus dieser Erkenntnis. Diese Verbindung, die muss man eben nur herstellen. Das ist also die Diagnose. Und jetzt sollte es ja langsam mal losgehen mit der Heilung. Und sie betont wieder, ja, ich habe diese Stellen wirklich immer wieder rausgesucht, wo es darum geht, dass Heilmittel eine besondere Rolle spielen. Ja, denn manchmal vergisst man dann doch, dass hier eine Ärztin vor einem steht. Aber mit diesen Folien werden Sie das nicht vergessen. Sie betont nochmal, jetzt ist es nicht die Zeit, stärkere Heilmittel anzuwenden. Es ist die Natur des Geistes, dass er, sobald er die wahren Meinungen verworfen hat, falsche Meinungen annimmt, aus denen dann der Nebel der Verwirrungen steigt. In diesen Nebel will ich nun allmählich durch milde und leichte Behandlungen zu lockern suchen, auf dass ich das Dunkel trügerischer Leidenschaften zerstreue und du den Glanz des wahren Lichtes erkennen mögest. Ja, also erstmal die milde Behandlung. Und die schauen wir uns jetzt an. Er fängt also nochmal an und sagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann siehst du dahin aus Liebe und Sehnsucht nach deinem früheren Glück. Ja, das ist es, was er, also er hat vorher seine ganze Geschichte dargelegt. Ja, also all das, was wir auch vorhin schon gesehen haben mit diesem Albinus und was er für ein perfekter Bürger eigentlich Roms war und warum er denn jetzt hier leiden muss. Und die Philosophie reagiert darauf ganz merkwürdig, also nicht mit Mitleid, sondern sie geht ihn regelrecht an und beschimpft ihn, dass er doch vergessen hätte, wo er herkommt. Und erinnert jetzt daran, also du siehst dahin, weil du dich nach dem sehnst, was du denn vorher mal hattest. Und du glaubst, dass die Veränderung dieses Glückes deinen Geist zugrunde gerichtet hat. Und sagt, also dann schlürf doch erstmal was Angenehmes. Jetzt wird erstmal so eine süße Medizin gegeben und das soll den Weg für kräftigen Trank bahnen. Und was ist das? Die Rhetorik. Er sagt, naja, dann nehmen wir doch die Überzeugungskraft der süßen Redekunst, der Rhetorik. Und das ist jetzt auch interessant. Hier sehen wir auch, dass wir in der platonischen Tradition sind. Die Rhetorik, die schreitet nur auf rechtem Wege voran, wenn sie unsere Gebote nicht verletzt. Also unsere ist die der Philosophie. Die Rhetorik muss der Philosophie und den Einsichten der Philosophie dienen. Rhetorik nicht als Manipulationskunst oder als Streitkunst, als Sophistik oder sonst was. Aber, und das hat Boethius auch in seinen theoretischen Werken vorher festgelegt, eine Rhetorik, die der Philosophie folgt, ist sinnvoll und nützlich. Und das sagt er auch hier. Also verabreiche ich dir jetzt den süßen Trank und wenn Sie dann in den Text reinschauen, merken Sie jetzt, es gibt etliche verschiedene rhetorische Figuren und Mittel und Personifikationen und Gedichte und so weiter. Das ist wirklich sehr angenehm zu vernehmen, überhaupt nicht anstrengend. Und jetzt wird eingeführt die blinde Gottheit. Das ist die Fortuna. Ja, dieses Bild kennen Sie womöglich und erstmal beschreibt nochmal Philosophia. Du glaubst, das Glück habe sich dir gegenüber gewandelt, du irrst. Was ist das Glück? Das ist die Fortuna. Denn das sind seine Sitten, das ist seine Natur, dieses Wandeln. Das gehört zu Fortuna dazu. Es hat gerade in seiner Veränderlichkeit dir gegenüber seine ihm eigentümliche Beständigkeit, die Constantia. Ja, Fortuna hat dich verlassen und jetzt verstehst du eigentlich, wie das alles funktioniert. Ja, wenn du sie billigst, so halte dich an ihren Charakter und klage nicht. Wenn du dich auch mit den glücklichen Dingen zufrieden gibst, die dir Fortuna schenkt, dann musst du auch damit zufrieden sein, wenn sie dir die wieder wegnimmt. Wenn du mit ihrer Treulosigkeit aber unzufrieden bist, dann verschmähe und verwirf ihr verderbliches Spiel. Dann lass dich doch gar nicht erst auf sie ein. Ja, und sie finden in den Abbildungen der mittelalterlichen Handschriften immer wieder versucht, das dargestellt. Und hier sehen sie die zweigesichtige Fortuna, einmal zugewandt und einmal abgewandt. Und daneben das berühmte Rad der Fortuna, das sich immer dreht und immer dreht, nach oben und nach unten. Ja, das ist das Spiel der Fortuna, dieses stetige Auf und Ab. Wir haben jetzt nicht nur die Philosophie in dem Text, sondern wir haben auch Fortuna. Die tritt jetzt auf und spricht und sagt zu diesem Gefangenen, als dich die Natur aus dem Leib der Mutter zog, habe ich dich nackt und von allem entblößt aufgenommen, mit meinen Schätzen gehegt und dich, was dich jetzt ungeduldig gegen mich macht, mit geneigter Gunst allzu nachsichtig erzogen. Ja, die Fortuna sagt, du kamst nackt, du kamst ohne etwas, ich habe dir etwas geschenkt. Das ist ein typisches stoisches Philosophien, was man immer wieder sagt, die Dinge, die Glücksgüter, die gehören nicht dir, die sind geliehen und wenn sie weg sind, dann ist es auch in Ordnung. Ja, sich das bewusst zu machen, ist ein wesentlicher Bestandteil der stoischen Ethik. Ja, mit all dem Überfluss und so weiter, das gehört eigentlich mir und das habe ich aber dir gegeben und damit habe ich dich umgeben. Und jetzt beliebt es aber auch an mir, die Hand zurückzuziehen und du schuldest mir jetzt eigentlich Dank. Ja, du darfst nicht traurig sein, denn ich habe dir etwas geschenkt und das ist fremdes Gut und du hast kein Recht zur Klage, als ob du just das Deinige verloren hättest. Das ist doch gar nicht deins gewesen. Ja, was dir gehört, kann man dir nicht nehmen. Das ist etwas, was du von außen geschenkt bekommen hast. Es ist dir von uns keine Gewalt widerfahren. Reichtum, Ehren und so weiter stehen unter meiner Botmäßigkeit. Ja, es spricht die Fortuna. Die Dienerinnen kennen die Herren, sie kommen mit mir, sie gehen, wenn ich mich entferne. Und ich will kühn behaupten, wenn die Dinge, deren Verlust du beklagst, dein gewesen wären, so hättest du sie ja nicht verloren. Du kannst nur verlieren, was dir nicht gehört. Das ist das, was auch Epiktet, der späte Stoiker, immer wieder betont. Konzentriere dich auf die Dinge, die ephemin sind, die in unserer Hand liegen, die in deiner Macht sind. Alles andere ist irrelevant. Nur das, was in deiner Macht ist, gehört dir und das kannst du auch nie verlieren. Und genau das sind die Empfehlungen, die hier Boethius quasi sich selbst als Gefangenen gibt. So, und sollen wir uns nun binden lassen durch die unersättliche Begier der Menschen? Nein, nein, das ist unsere Macht, also das ist die Macht der Fortuna. Dieses ununterbrochene Spiel spielen wir. Wir drehen das Rad in kreisendem Schwunge. Wir freuen uns, das Tiefste mit dem Höchsten und das Höchste mit dem Tiefsten zu tauschen. Steige aufwärts, wenn es dir gefällt, aber unter der Bedingung, dass du es nicht für ein Unrecht hältst, herabzusteigen, wenn es die Regel meines Spiels erfordert. Also wenn du dich erfreuen möchtest an Reichtum und Macht, dann jammer nicht rum, wenn es dir wieder genommen wird. Ansonsten versuche diese Güter als wertlos zu erachten. Ja, das wird ja der Weg sein. Und der Gefangene sagt nun, naja, wenn ich das so höre, dann klingt das wirklich schön. Ja, das sagt auch mit dem süßen Honig der Redekunst bestrichen. Das ist wirklich angenehm, aber sobald du aufhörst zu reden, dann vergesse ich das wieder und merke, in welchem Elend ich hier sitze. Und Philosophie erinnert, ja, das ist ja auch noch nicht die Arznei deiner Krankheit. Das ist erstmal nur ein Schmerzmittel. Ja. Das soll dir nur Linderung für den störrischen Schmerz, der sich gegen die Heilung sträubt, verschaffen. Ja, er muss erstmal Schmerzmittel verabreicht kriegen, damit er überhaupt ansprechbar ist für gute Argumente. Ein weiterer Hinweis kommt, denk doch mal dran, was hast du denn für ein Glück im Laufe deines Lebens gehabt? Willst du wirklich mit dem Glück Abrechnung halten, fragt sie. Ja, das ist jetzt zweite Troststrategie. Ja, der erste ist, das sind nun mal unsere Güter, die kommen und die gehen. Lass dich darauf ein oder lass es bleiben. Zweite, rechne doch mal die ganzen Dinge, die dir positiv im Leben widerfahren sind und jetzt das bisschen Unglück jetzt am Ende. Ja, da merkst du doch eigentlich, das ist eine positive Bilanz. Du hättest eigentlich keinen Grund, dich für unglücklich zu halten. Und ein weiterer Trost, ja, also der Gefangene sagt jetzt, naja, das mag ja gut und schön sein, aber in dem Moment, wo mir, das ist eigentlich das Schlimme, dass ich so viel Glück hatte, denn jetzt, wo es mir weggenommen wurde, das merke ich erst, wie sehr mir das fehlt. Und jetzt gibt es den nächsten Rat und sagt, na gut, dann achte doch wenigstens auf das, was du als das Kostbarste erachtet hast. Wenn das unverletzt geblieben ist, dann dreh dich doch nicht nur die ganze Zeit um dein Leid, sondern guck auf dieses Kostbare und freu dich doch, wenn das noch erhalten ist. Dann kannst du dich doch nicht beschweren. Und dann weist Philosophia darauf hin. Seine ganze Familie, seine geliebte Familie, sein Schwiegervater, wir haben gehört, Symmachos, der, also das weiß hier an der Stelle nicht, aber der wird wenig später auch gefangen und hingerichtet werden, aber an der Stelle offenbar noch nicht. Dem Schwiegervater geht's gut, deiner Gattin geht's gut, deinen Kindern, die haben den Glanz des Vaters und des Großvaters in sich. Schau doch, wie gut es denen geht. Den kostbaren Dingen in deinem Leben, schau, wie glücklich du bist, wenn du erkennst, dass du jene Güter noch besitzt, die jeder zweifellos höher schätzen würde als das Leben. Ja, deine Familie ist doch viel wichtiger als deins. Also trockne deine Tränen, noch hat dich das ganze Glück nicht verlassen. Ja, also das ist quasi der dritte Weg. Und das ist das, wo dann der Gefangene dann plötzlich sagt, naja, stimmt. Also da kann er auch nicht widersprechen. Das stimmt, dass er mit der Erinnerung an seine Kinder und seine Familie, seine Frau, seinen Schwiegervater, dass er sich freut, dass es denen gut geht. Und dann sagt Philosophie, jetzt sind wir doch endlich ein Stück vorwärts gekommen, wenn dich dein Los noch nicht ganz verdrießt. Ja, und jetzt ist es endlich soweit, dass er kurz mal befreit ist von diesem Jammer. Und jetzt fängt sie gleich an, eine Strategie für die nächste Behandlung zu empfehlen. Sagt, naja, aber deine Verzärtelung hier, die kann ich nicht dulden. Denn wer besitzt so ein wohlgeordnetes Glück, dass er nicht nach irgendeiner Richtung mit der Beschaffenheit seines Zustandes haderte? Ja, das kann doch nicht sein, dass du wirklich so sehr dich auf diese Güter der Fortuna konzentrierst. Das ist doch nun mal das Los der menschlichen Güter. Und sie deutet jetzt schon an und sagt, was sie als nächstes machen wird. Bisher war das ja alles nur Ablenkung. Ja, und sie sagt, aber jetzt, warum suchst du überhaupt das Glück im Außen? Warum suchst du das? Irrtum und Unwissenheit sind doch der Grund und verwirren dich. Ich zeige dir kurz den Angelpunkt der höchsten Glückseligkeit und dann zeigt sie und sagt, naja, du musst dich auf die Dinge konzentrieren, die wirklich, die du auch besitzt. Und das kannst du nicht verlieren. Dieses Glück kann dir nicht beraubt werden. Und so kommt sie zu dem Schluss, dass sie sagt, wenn die Glückseligkeit das höchste Gut einer vernunftbegabten Natur ist und nichts ein höchstes Gut ist, das dir irgendwie entrissen werden kann, da ja das, was nie geraubt werden kann, alles übertrifft, so ist klar, dass die Unbeständigkeit des Glückes, Fortuna, nicht den Anspruch erheben kann, Seligkeit zu verschaffen. Beatitudo. Also Fortuna, das weltliche Glück, kann nicht zur Glückseligkeit führen. Ja, das ist deutlich und diesen Ausblick gibt hier die Philosophia. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass Boethius am Anfang über den stoischen und epikureischen Pöbel gespottet hat. Und wenn man das mal untersucht, was wir bis jetzt kennengelernt haben, dann sind das alles bekannte Strategien aus diesen hellenistischen Philosophenschulen. Und wir können ja mal schauen, Cicero hat das ganz schön beschrieben in seinen Gesprächen in Tusculum und hat gesagt, das ist die Aufgabe der Tröstenden, ja, und Consolatio, ja, das so heißt ja nun mal das ganze Buch. Und im Prinzip endet bei Boethius jetzt die Consolatio, der Trost. Jetzt geht erst die Heilung los. Und Cicero hat aber geschrieben, diejenigen, die trösten, deren Aufgabe ist es, den Kummer entweder ganz zu beseitigen oder ihn zu lindern oder ihn zu verringern oder ihn zu unterdrücken und ihm nicht zu gestatten, sich weiter auszudehnen und so weiter. Das ist die Aufgabe der Tröstenden und beschreibt jetzt diese einzelnen Philosophenschulen, was denn deren Strategie so ist. Ja, also wenn Sie in den Text schauen, dann sagt er, das zweite Oberhaupt der stoischen Schule, der sagt, der Kleantes sagt, nein, man muss die Leute dazu bringen, zu erkennen, dass das Unglück eigentlich kein Unglück ist. Die Peripathetiker, die raten dazu, sie schauen, naja, so groß ist doch dieses Unglück nicht, wie ich es glaube. Ja, das ist zu relativieren. Epikur rät dazu, sich ablenken zu lassen und den Blick von dem Schlechten auf das Gute zu wenden. Sie erinnern sich vielleicht an diesen letzten Brief des Epikur, der sagt, ich habe hier schlimmste Schmerzen, aber ich erinnere mich noch an die schönen Gespräche und das macht mich doch glücklich. Ja, also dieses Ablenken. Andere wiederum, nennt er keinen Namen, die sagen, naja, mit Erwartungsmanagement kann man doch das Leid auch lindern. Wenn man weiß, dass das schon kommt, dann ist es, wenn es dann kommt, auch gar nicht mehr so schlimm. Chrysipp, das dritte Oberhaupt der stoischen Schule, sagt, naja, man muss den Leuten zeigen, dass die Trauer eigentlich unangemessen ist, und Cicero verweist auf seinen eigenen Text und sagt, am besten ist, wenn man doch das alles kombiniert. Ja, das sind Troststrategien aus der Antike bekannt, über alle Philosophenschulen hinweg. Ja, und das ist ja mal ganz interessant, wenn man das jetzt mal vergleichen würde mit dem, was Boethius da bisher vorgetragen hat. Aber ich wollte Sie auf diese eine Stelle am Ende dieses Ausschnitts hinweisen, dass Cicero sagt, naja, gemessen an der Wahrheit ist eigentlich das Vorgehen des Chrysipp das Zuverlässigste. Aber im Augenblick des Trauerns ist es unsicher, denn es ist eine schwierige Sache, einem Trauernden zu beweisen, er trauere aus freien Stücken und so weiter. Das ist also die Chrysipp-Strategie. Aber worauf er hinweist, er sagt, es nützt nichts, wenn man den Trauernden mit philosophischen Inhalten begegnet, wenn sie nicht dazu bereit sind, die aufzunehmen. Und genau das ist ja das, was Boethius bisher gemacht hat, beziehungsweise was die Philosophie gemacht hat. Sie hat adressatengerecht getröstet. Ja? Sie hat mehrere Strategien durchprobiert, ja, und sie hat nicht gleich gesagt, was wir dann sehen würden, und das Gute, das ist doch Gott und das Anfang, Mitte und Ende, wo ist denn dein Problem? Dafür wäre er ja noch gar nicht bereit gewesen, sondern schrittweise geht die Behandlung also voran. Und das ist eben auch die Erkenntnis, die dann Cicero schon hatte, dass es beim Trösten nicht darum geht, das Wahre und Richtige voranzubringen, sondern sich erstmal zu orientieren an dem Trauernden. Denn der muss das ja aufnehmen und auffassen. Und genau das ist das, was Philosophie gemacht hat, gewartet, bis er ansprechbar ist, dieser Gefangene. Also kommen wir dann zur stärkeren Medizin. Ja, das war, ne, jetzt haben wir gesehen, das war eigentlich nicht Philosophie. Ja, das war Trost, das war Befreiung von erstmal Schmerzen. Und jetzt, sagt sie, jetzt sind die Linderungsmittel meiner Gründe, meiner Rationis, in dich schon eingedrungen. Und ich glaube jetzt, dass ich mit etwas stärkerer Arznei dich nun behandeln kann. Also, und dann geht's los. Schau dir mal diese Glücksgaben an, die Gaben der Fortuna. Welcher Wert liegt denn eigentlich in ihnen? Ja, also er sagt jetzt, selbst wenn die nicht vergehen würden, welcher Wert liegt denn in ihnen? Das ist jetzt also die Strategie, und ich würde Sie am liebsten jetzt damit konfrontieren, wie denn Platons Methode funktioniert, denn wir werden, wenn Sie den Text verfolgen, werden Sie merken, wie das sich von einer stoischen Methode der Philosophie langsam zu platonischen, aristotelischen Methoden bewegt. Aber ich fürchte, aufgrund der Zeit schaffe ich das nicht. Aber ich fasse Ihnen das nur kurz zusammen, dass Platon in seinem Dialog Sophistes gezeigt hat, dass gesucht wird eigentlich der Sophist, aber gefunden werden sie dann den Philosophen haben, dass die beste Strategie ist, auf die Philosophie vorzubereiten, ist, die Leute zu befragen, ernsthaft zu prüfen, also nicht einfach zu sagen, naja, das Richtige ist so, so und so, sondern zu fragen, wie ist denn deine Meinung, und immer nachzufragen, bis derjenige mit seiner Meinung merkt, dass die Voraussetzungen und seine Meinung, dass die nicht miteinander zusammenstimmen und dass der Befragte selbst die Widersprüche hervorbringt und erkennt. Und Platon bringt ja den schönen Vergleich, diejenigen, die so vorgehen, also die nicht jemanden belehren, sondern jemanden prüfend befragen, die machen das so wie die Ärzte des Leibes der Meinung sind, der Leib könne die ihm beigebrachte Nahrung nicht eher nutzen, bis jemand die Hindernisse in ihm selbst weggeschafft habe. So denken eben auch diese Reinigungskünstler, diese Befragenden, denken dasselbe von der Seele, dass nicht er von den ihr beigebrachten Kenntnissen Vorteil haben könnte, bis durch diese prüfende Zurechtweisung einer den Zurechtweisenden zur Scham bringt, die den Kenntnissen im Wege stehenden Meinungen ihm bestimmt und ihn rein darstellt und nur das, was er wirklich weiß, zu wissen glaubt, mehr nicht. Es geht darum, demjenigen, der glaubt, etwas zu wissen, zu der Erkenntnis zu bringen, dass er das womöglich nicht weiß, dass das widersprüchlich ist. Und man kann erst mit den richtigen Inhalten beginnen, wenn die Fehlmeinungen beseitigt sind. Und so ähnlich geht jetzt Boethius vor und sagt, schauen wir uns doch mal an die Dinge, die du als Glücksgüter betrachtest. Und das sind in dem ganzen Werk die fünf und die werden in dem Text Schritt für Schritt durchgegangen. Reichtum, Ansehen, das ist das soziale Ansehen, politische Macht, der Ruhm und die sinnlichen Lüste. Die werden einzeln durchgegangen, das sind also die Güter der Fortuna, die Glücksgüter und es wird nachgewiesen, dass das eigentlich nur Scheingüter sind. Ja, das sind fremde Güter, die sind nicht wertvoll, die führen auch zu schlecht. Wie kann denn etwas, schreibt er hier, wie kann denn etwas, was etwas Schlechtes bewirkt, etwas in sich Gutes sein? Ja, das kann zufällig auch mal gut sein und so weiter, aber die Dinge sind nicht in sich gut. Das weist er hier nach und das geht ziemlich ausführlich das ganze zweite Buch hindurch. Ja, und sagt, es ist das Problem, dass ihr euch habt schmücken lassen mit fremdem Schmuck. All diese Güter, die haben gar nichts mit euch selbst zu tun. Das trägt gar nicht dazu bei, dass ihr selbst in irgendeiner Art und Weise besser werdet. Und dieses Argument, was er dann noch bringt, was ich schon eben angedeutet habe, die Natur eines jeden Dinges bewirkt das, was ihr eigentümlich ist und mischt sich nicht mit den Wirkungen des Gegenteils, sondern vertreibt von sich aus das, was ihr zuwider ist. Das ist eine, hier merkt man Boethius der Logiker, das sind logische Strategien, die man im aristotelischen Unterricht immer wieder lernt und kommt nun also zu dem Ergebnis, dass ihr zwar immer davon sprecht, dass das Güter sind, diese Gaben der Fortuna, aber im Prinzip ist das doch ein falscher Name. Das sind doch gar keine Güter, weil die nicht das Gute in sich tragen. Die können so und so wirken, aber die haben nichts damit zu tun, dass sie dir als Menschen in irgendeiner Art und Weise dich irgendwie besser machen. Und so sagt dann Philosophie, also das ist jetzt zwar seltsam, was ich jetzt hier sage, aber ich glaube, dass den Menschen ein widriges Geschick mehr nützt als ein günstiges. Dieses nämlich, das Günstige, das lügt nämlich unter dem Scheine der Glückseligkeit, während es zu schmeicheln scheint. Jenes ist immer wahr. Ja, das ist die Fortuna, bei der man merkt, naja, das kommt und das geht, da es in seiner Veränderung seine Unstetheit zeigt. Dieses, das günstige Glück, das täuscht, jenes belehrt. Dieses bindet die Seelen der Genießenden mit dem Scheine lügnerischer Güter, jenes, das widrige Glück, löst sie durch Einsicht in die Gebrechlichkeit. Endlich zieht das Günstige durch Schmeichelei vom Pfade des wahren Guten ab, das Widrige dagegen zieht meistens mit seinen Widerhaken zu den wahren Gütern zurück. Ja, also wenn man mit Unglück konfrontiert ist, dann konzentriert man sich, ja, so die Überlegung der Philosophie auf das, was eigentlich wirklich und wahrhaft gut ist. Solange man Glück im Leben hat und mit diesen weltlichen Gütern kümmert, genießt man die, lässt sich einschmeicheln und schaut nicht auf das, was einem wirklich nützt und gut ist. Das war also die stärkere Medizin und wir haben noch eine dritte Stufe. Ja, wir haben am Anfang die milde Medizin, das war eigentlich nicht Medizin, das waren nur Schmerzmittel. Jetzt war die stärkere Medizin, die hat immerhin dazu geführt, dass der Gefangene erkannt hat, das, wonach er strebt, beziehungsweise das, was er jetzt beklagt, dass es ihm fehlt, das sind gar keine Güter, es gibt also keinen Grund zu klagen. Und sie sagte, oh du höchster Trost ermatteter Gemüter, wie hast du mich mit der Wucht der Gedanken, aber auch der Holdseligkeit des Gesanges erquickt, so sehr, dass ich mich von jetzt an den Schlägen des Schicksals gewachsen fühle. Darum bebe ich jetzt nicht mehr zurück vor jenen Heilmitteln, die du als etwas schärfer bezeichnest, sondern fordere sie hörbegierig mit Heftigkeit. Jetzt gib mir doch endlich die starke Medizin. Und Philosophia sagt, ja, dass das jetzt passiert, das habe ich nicht nur erwartet, das habe ich auch selber bewirkt. Ja, das war genau meine Strategie, meine Behandlung ist aufgegangen. Und sie sagt nun, das, was übrig bleibt, das ist nun derart, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, dass es beim Kosten wohl herb ist, beim Genusse aber süß. Ja, also wenn es im Inneren angekommen ist und verdaut ist, dann trägt es Früchte. Und schau erst, mit welcher Glut du entflammt sein würdest, wenn du weißt, wohin ich dich jetzt führe. Denn da waren wir ja noch gar nicht. Wohin denn? Zur wahren Glückseligkeit, von der auch dein Geist träumt, da aber dein Auge auf Schattenbilder gerichtet ist, vermag er sie selbst nicht anzuschauen. Also es war die ganze Zeit war noch der Blick auf die Glücksgüter, der Fortuna, auf die sinnlichen Güter. Jetzt wird der Blick gewendet, ja, das ist das Bild, was man auch aus Platon kennt, hin zur wahren Glückseligkeit, zu dem wahren Glück, zu den wahren Gütern. Und das kann ich jetzt nur zusammenfassen, das ist das dritte Buch, was sich damit befasst. Er fragt, was suchen wir denn eigentlich? Es wird ja bemerkt, dass ja alle Menschen nach diesen Glücksgütern, weltlichen Glücksgütern erstreben, aber ja offenbar nur mittelbar. Eigentlich sucht derjenige, der nach Reichtum strebt, der sucht nach Genügsamkeit. Dass er autark ist und nichts anderes braucht. Wer nach politischer Herrschaft steht, der sucht eigentlich Macht zu haben, dass er umsetzen kann, was für ihn gut ist. Wer nach Ehrenämtern strebt, der sucht eigentlich nach Würden. Wer nach Ruhm strebt, eigentlich nach Glanz. Ja, also nicht von außen, sondern aus sich selbst heraus. Und wer nach sinnlicher Lust strebt, der sucht eigentlich nach Freude. Nicht nach sinnlicher Lust, sondern nach der Freude, die damit verbunden ist. Und Philosophie zeigt nur, dass man dann zwei Fehler macht. Also selbst wenn man das jetzt erkennt, dann machen die Menschen doch den Fehler, dass sie diese Ziele immer einzeln anstreben und versuchen zu erreichen und auch gar nicht schauen, welchem Ziel denn diese ganzen Güter dienen. Die hängen irgendwie alle miteinander zusammen und die sind eigentlich noch einem höchsten Gut, summum bonum, untergeordnet. Und der zweite Fehler ist, dass wir im falschen Bereich suchen, nämlich im Sterblichen und Materiellen. Das sind die beiden großen Fehler. Sagt, wir schauen nicht, was das höchste Glück und das höchste Gut ist, und wir suchen im falschen Bereich, ja, in dem Bereich der Fortuna. Und sie sagt also, Philosophia, du musst dich umorientieren. Denn das Gute ist, wir tragen den Samen der Glückseligkeit in uns selbst. Ja, dieses schöne Bild, ja, man muss die Seele auf die eigenen Potenziale wenden und richten. Wir sollten nicht auf das Glück von außen schielen, sondern auf unsere ureigenen Vermögen uns konzentrieren und diese entfalten. Und nur dadurch können wir wirklich wahrhaft unabhängig, frei und glücklich werden. Ja, und das ist diese berühmte Umwendung des Geistes. Lenke das Schauen deines Geistes nach der entgegengesetzten Seite. Und dort wirst du, wie wir versprochen haben, sogleich die wahre Glückseligkeit, die wahre Felicitas finden. Dieser Weg geht eine Weile und Sie werden jetzt merken, im Text werden Sie lesen, die Bilder werden weniger, es werden mehr philosophische Beweise geführt. Und das mündet dann in diesem berühmten Resultat, mündet das, dass er sagt, naja, wenn wir glückselig, wenn wir die wahre Glückseligkeit anstreben und glückselig werden, dann berühren wir quasi das Göttliche und jeder Glückselige wird selbst Gott. Ja? Und er sagt natürlich nicht Gott der Zahl nach, aber durch Teilnahme. Wenn wir nach dem wahren Guten streben, das ist in Verbindung mit Gott, diese Beweise werden hier geführt. Und jeder, der glückselig ist, wahrhaft glückselig ist, der sich auf das Gute konzentriert, nähert sich dem Göttlichen an und wird damit teilhaft dem Göttlichen. Ja, und so ist dieser Weg im dritten Buch, das ist anstrengender. Ja, wir sind ja bei der bitteren Medizin, das ist anstrengender zu lesen als alle Bücher, die vorher gelesen wurden. Und ich kann das nur zusammenfassen, dass sie dann zu dem Ergebnis kommen, dass das Gute, das höchste Gute gleich Gott ist, die Glückseligkeit. Und es kommt dahin, das zu zeigen, dass Anfang und Ende und die Mittel, dass die alle miteinander verbunden sind. Ja, das Gute, das Göttliche, die Glückseligkeit sind identisch und Gott lenkt über das Gute, lenkt auf das Gute hin. Und das ist eigentlich das Ergebnis der Heilung. Wir befinden uns im dritten Buch und man könnte jetzt sagen, damit ist ja eigentlich alles abgeschlossen. Die Diagnose haben Sie gesehen, er weiß nicht, wohin das alles führt, er weiß nicht, wie der Gott lenkt und so weiter. Und das wäre eigentlich im dritten Buch abgeschlossen. Aber es kommen noch zwei Bücher, die sich mit zwei Themen befassen. Und das ist das Letzte, worauf ich wenigstens noch einen Ausblick wagen möchte. Denn plötzlich fängt der Gefangene im vierten Buch, ja, wir sind jetzt eigentlich durch und eigentlich ist begrifflich alles erarbeitet, fängt er an und sagt, also das, was du mir bisher gesagt hast, das ist nichts Neues eigentlich. Das wusste ich alles schon. Ich habe es nur vergessen. Ja, und wir wissen ja, das ist dieser Boethius, der Philosoph, der ja selbst am Anfang erkannt hat, dass die Philosophie mal seine Lehrerin war. Und er hat sich jetzt wieder daran erinnert. Ja, das ist nichts Unbekanntes. Das ist all etwas, was man in dieser Philosophie findet. Aber die höchste Ursache unseres Kummers, dass während doch ein guter Lenker der Welt existiert, das Böse überhaupt sein kann und auch unbestraft hingeht, das ist die höchste Ursache. Das Problem für ihn, dass wenn wir doch einen Gott haben, der das Gute ist und die Allmacht hat, wie kann es denn sein, dass es das Schlechte gibt? Denn während die Schlechtigkeit herrscht und blüht, entbehrt die Tugend nicht nur der Belohnung, sondern wird auch von den Frevlern mit Füßen getreten und büßt an ihrer Stelle Untaten mit dem Tode. Dass dies im Reiche des Allwissenden und Allmächtigen und nur das Gute wollenden Gottes geschieht, darüber kann sich niemand genug wundern und beklagen. Das wird das Thema des vierten Buches sein. Wie funktioniert denn das? Ich habe jetzt verstanden, Gott lenkt alles, alles geht auf das Gute hin, Gott ist die Ursache von allem. Aber wenn ich mich umblicke, dann sehe ich, dass die schlechten Leute doch durchaus auch belohnt werden und einige gute Leute dann doch bestraft werden. Wie funktioniert das? Ich werde Ihnen jetzt die Lösung nicht verraten, aber Ihnen nur kurz sagen, dass das noch kommt. Und ein zweites Thema, das hatte ich am Anfang schon angedeutet. Die Philosophie sagt dann im fünften Buch, nachdem nachgewiesen worden ist, dass sich der Gefangene keine Sorgen machen muss, denn im Prinzip ist es so, dass die schlechten Leute, die glauben, im Erfolg sich sonnen zu können und glücklich zu sein, im Wahrhaft eigentlich gar nicht glücklich sind, weil ihre seelische Disposition in einem schlechten Zustand ist. Und dann kommt er zu der Frage, es scheint mir doch im höchsten Grade ein Gegensatz zu sein, dass Gott alles im Voraus kenne und zugleich irgendein freier Wille sei. Wie kann denn das sein? Gott weiß alles. Der kennt alles voraus. Was hat es mit dem Zufall zu tun und wie geht das mit dem eigenen freien Willen zusammen? Und Philosophia kündigt nun im fünften Buch an, ich werde dir den Weg zur Rückkehr in dein Vaterland öffnen. Das heißt, sie sagt, du bist eigentlich noch gar nicht angekommen. Du bist eigentlich immer noch im Exil. Also dieser Hinweis scheint mir sehr wichtig zu sein, denn der gibt uns ein Indiz dafür, für die Funktion dieser beiden Bücher 4 und 5. Denn wir hatten ja überlegt, dass der Heilungsprozess nach dem dritten Buch schon abgeschlossen sein könnte. Und das ist auch eine These, die in der Forschung weit vertreten ist. Ja, wir haben erkannt, dass Gott das höchste Gut ist, Anfang, Mitte und Ende. Und was hat es denn jetzt mit den Büchern 4 und 5? Gehören die nicht dazu? Das ist fragwürdig, denn wenn man sieht, wie das Buch komponiert ist, welche Funktionen bestimmte Dinge haben, die genau in der Mitte stehen, dass es auch der Höhepunkt dieses Werkes ist, die Art der Anordnung und so weiter. Also das ist schon eine wohlgeordnete Einheit. Schon allein aus formalen Gründen brauchen wir die Bücher 4 und 5. Dann gibt es die These, dass die Bücher 4 und 5 nicht mehr der Heilung dienen, sondern eigentlich der Festigung der Disposition. Ja, also wir haben ja gesehen, der Gefangene sagt, gut, jetzt bin ich wieder in dem Zustand, jetzt bin ich geheilt. Und das wusste ich aber alles schon. Ich hatte es nur vergessen. Und was machen wir denn, damit wir das nicht nochmal vergessen? Dann müssen wir uns also mit diesen beiden Themen befassen. Oder es gibt die Überlegung, und das wäre meine These, dass die Bücher 4 und 5 auch noch Teile der Heilung sind, dass die Heilung eben noch nicht abgeschlossen ist. Denn wenn wir uns die Diagnose mal anschauen, dann wird doch gesagt, dass das mit dem Anfang und dem Ende und so weiter. Aber die Frage, die hatten wir noch nicht, was der Mensch ist. Und dass der Mensch, das sagte doch der Gefangene, er versteht sich als vernünftiges und sterbliches Lebewesen. Und Philosophia fragte ja, und nichts anderes? Und der Gefangene sagte, nein. Und dann wurde im ersten Buch gezeigt, naja, diese Vergessenheit deiner selbst führt doch dazu, dass du dich als verbannt empfindest. Und auch im ersten Buch hat sie den Gefangenen angemahnt, hat gesagt, na, ich wusste gar nicht, wie weit du im Elend bist. Denn du bist fern deiner Heimat, doch nicht vertrieben, sondern verirrt. Oder willst du durchaus vertrieben sein, so hast du dich selbst vertrieben. Du bist ein Vertriebener, das ist das Problem. Und jetzt im fünften Buch sagt sie, jetzt bringe ich dich zurück in deine Heimat. Ja, ich helfe dir den Weg zurück. Das heißt, dass irgendetwas noch nicht geschlossen, das muss etwas zu tun haben mit dieser Selbstvergessenheit. Und so könnte man sich überlegen, dass das, was noch fehlte, zu tun hat mit der Frage oder beziehungsweise mit der Antwort, was ist denn der Mensch? Denn der Gefangene wird ja von der Philosophia bis zum Ende des dritten Buches ja durchaus in die Lage versetzt, diese ganzen begrifflichen Zusammenhänge herzustellen. Ja, er ist ein vernunftbegabtes Lebewesen und er kann mit einiger Anstrengung kann ja diesen Schlussfolgerungen auch folgen. Er weiß das also und kann das abstrakt nachvollziehen. Gott ist das Gute und Anfang, Mitte und Ende. Aber was er nicht kann, ist die Beziehung herzustellen zwischen sich selbst und dieser göttlichen Lenkung der Welt. Das merken wir in den Büchern 4 und 5. Ja, es fehlt in irgendeiner Art und Weise die Selbstverortung. Ja, er als handelnder und denkender Mensch, wie steht denn er in diesem Zusammenhang, der jetzt nachgewiesen worden ist, dass Gott sich um alles kümmert, ja, dieses ein göttliches Prinzip es gibt, was Anfang und Ende und Mitte ist, aber wo befinde ich mich denn als Mensch darin? Wenn man sich das anschaut, ist eigentlich das Verhältnis zwischen dem menschlichen Wirken und dem göttlichen Wirken bisher noch gar nicht erörtert worden. Und zwar einerseits hinsichtlich des Handelns, Praxis, ja, und das ist die Theodizee, die sagt, was hat denn mein Handeln damit zu tun, mit dem, was Gott macht oder was mit mir dann passiert? Er stellt dann noch die Frage, ja, wenn ich gut bin, ende ich dennoch schlecht und wenn die Leute schlecht sind, enden sie dennoch gut? Und diese Frage, wie das menschliche Handeln mit dem göttlichen Wirken zusammenhängt, wird im vierten Buch beantwortet mit der Frage der Theodizee. Und hinsichtlich des Wollens und Denkens, ja, was soll ich denn irgendwie denken und wollen, wenn doch ohnehin alles vorherbestimmt ist, dann bin ich doch gar nicht frei. Ich kann doch gar nichts dazu beitragen. Und dieses Handeln und Denken wird nun in den Büchern 4 und 5 quasi mit dem göttlichen Gesamtbild verbunden. Ja, und deshalb ist der Gefangene noch nicht in seiner Heimat am Anfang des 5. Buches. Er kann eben sein Wirken nicht in Verbindung bringen mit dem Göttlichen, nicht in Einklang bringen. Das, was er in Buch 3 gelernt hat, das sind alles Tätigkeiten als vernunftbegabtes Lebewesen. Das sind logische Schlüsse, das wird auch dargestellt, das ist wunderbar geschlossen und so weiter. Aber das kann nicht wirksam werden, wenn nicht das eigene Handeln und Streben zu Gott eben auch als wirksam angesehen wird. Und somit ist die Heilung, so meine These, eigentlich erst abgeschlossen durch die Philosophie, wenn deutlich ist, dass das Handeln des Menschen Konsequenzen hat und dass der Mensch überhaupt in der Lage ist, frei zu denken und zu streben und zu erkennen. Und der Schluss verrät uns, dass der Rest dann auch nicht mehr in der Hand der Philosophie liegt. Es wird in der Forschung viel diskutiert, dass das hier irgendwie abgebrochen ist, dass das irgendwie so plötzlich passiert am Ende. Aber ich hatte schon gesagt, so die formale Anordnung zeigt eigentlich, dass das wohl abgestimmt ist, aber es bricht so irgendwie ab. Und womöglich hat dieses Abbrechen auch dann etwas damit zu tun, wo die Philosophie, beziehungsweise wo Boethius der Philosophie die Grenzen setzt. Also im 5. Buch wird dann gezeigt, dass die Willensfreiheit gilt, obwohl der Gott ein Vorauswissender ist. Das ist ein fantastisch spannender Beweis, auch wirklich innovativ von Boethius geführt. Das können wir leider im Einzelnen hier nicht diskutieren, aber nehmen Sie mal an, Boethius zeigt das. Inwiefern das überzeugend ist, das müssen Sie dann selber nachlesen. Aber er zeigt das, die Willensfreiheit bleibt unberührt. Wir haben den allwissenden Gott und wir haben den freien Menschen. Also das ist das, was im Buch 5 passiert und zeigt auch, dass die Beschaffenheit unserer Handlung so ist, dass die Guten Belohnungen bekommen und die Bösen Strafen erhalten. Also, und jetzt kommt das Fazit, nicht vergeblich bauen also Hoffnung und Gebet auf Gott. Sie können, wenn sie richtig sind, nicht unwirksam bleiben. Widersteht den Lastern, pfleget die Tugenden, erhebt den Geist zu rechter Hoffnung, richtet demütiges Gebet nach oben. Euch ist, wenn ihr euch nicht betrügen wollt, eine gewaltige Notwendigkeit, rechtschaffen zu sein, auferlegt, da ihr vor den Augen des alles sehenden Richters handelt. Schluss. Das ist das Ende und wir sehen hier den Verweis, das ist das, was Philosophie nicht mehr in der Hand hat. Jetzt sind wir in dem Bereich der Theologie, des Göttlichen. Die Philosophie hat das erreicht, den Menschen mit dem, was ihm obliegt, ja, die Orientierung, die auf das Sinnliche gerichtet ist, diese abzulenken, erstmal abzubringen von der Orientierung, umzudrehen und hinzuwenden zu den Gegenständen der Vernunft. Und so ist die Heilung tatsächlich am Ende abgeschlossen. Der Gefangene, wir sehen das Resultat dann leider nicht, wird dann, wie wir dann aus der Geschichte wissen, zum Tode verurteilt. Aber seine Seele scheint dann noch geheilt zu haben.
Das war der Altphilologe Christian Vogel über den spätantiken Gelehrten Boethius. Er hat seinen Vortrag am 9. Dezember 2024 gehalten an der Freien Universität Berlin im Rahmen der Vorlesungsreihe Philosophie als Medizin in der Antike. Ich habe auch noch einen Tipp für euch. Aus der gleichen Vorlesungsreihe haben wir nämlich noch einen weiteren sehr hörenswerten Vortrag bei uns im Programm über den Philosophen Lukrez. Der fand die philosophische Erkenntnis, dass wir Menschen aus nichts als Atomen bestehen, so befreiend, dass er meinte, diese Einsicht könne die Seele in bewegten Zeiten beruhigen und froh machen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.